Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer im Sprachlabor Migros Dynamis, eine kleine Kraft. Unser Einstiegsthema heute: Krankheit als Lernprozess. Peter berichtet von einem Leben mit körperlichen Einschränkungen. Danach geht es um Mission. Es geht darum, irgendwo hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Wie damals die Herrnhuter Brüder, um die es in der Sendung geht. Im letzten Drittel unserer Sendung hören Sie ein Interview mit Gerlinde Fuchs. Gerlinde Fuchs, nie gehört? Vielleicht liegt es daran, dass Gerlinde Fuchs über 30 Jahre in Japan lebte und dort die Japaner für Christus gewinnen wollte. Jetzt lebt sie in Sulzbach-Rosenberg. Am Mikrofon im Sprachlabor Migros Dynamis, Alexander. Herzlich willkommen. Grüße dich, Peter.
Hallo.
Ich freue mich und bin dir auch dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview zu geben. Könntest du dich bitte selbst den Hörern kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Peter Borsch. Ich bin 28 Jahre, geboren 1987 im Ort Jambul in Kasachstan. Ich lebe seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland, bin seit 25 Jahren hier und bin jetzt schon seit 3 Jahren gelähmt durch einen Unfall mit dem Schlitten. Viele werden sich fragen, wie mit dem Schlitten, aber ich bin beim Schlittenfahren gegen einen Baum geknallt und seitdem bin ich gelähmt.
Sag mal, Peter, wie war es für dich, das Gefühl, die Empfindungen, als du die Krankheit in deinem Körper wahrgenommen hast?
Ich bin für nichts mehr zu haben, keiner will mich haben, waren meine ersten Eindrücke.
Wie hat sich das geäußert oder wie hast du das so empfunden? Warum hast du plötzlich so gedacht?
Ja, weil ich zu Hause war, ich konnte keinem mehr helfen, ich bin eher der Arbeitertyp, ich habe das Arbeiten geliebt und jetzt kann ich nichts mehr tun und es fragt mich keiner um Rat, um Hilfe und man fühlt sich halt einfach nutzlos.
Also du hast dich als Last gefühlt.
Genau.
Wie war eigentlich die ganze Situation für deine Eltern, Geschwister, für deine Freunde?
Also für meine Eltern war es sehr schwer und ist immer noch schwer, weil es ist nicht einfach so ein Erwachsenen als Kleinkind zu pflegen. Für meine Freunde kann ich nicht genau sagen, weil ich mit meinen damaligen Freunden schon seit 8 Jahren nichts mehr zu tun habe. Weil die sich nicht für mich interessieren und ich will mit denen auch nicht hinterhergehen. Weil die sind von der Welt und ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe den Weg Richtung Gott gewählt.
Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr davon sagen. Die anderen sind von der Welt und du hast einen anderen Weg gewählt. Wie schaut dieser Weg jetzt aus?
Zum Beispiel früher war mein Leben, ich habe nur von Wochenende bis Wochenende gelebt. Ich konnte von einer Party nicht abwarten, bis die nächste Party steigt. Also ich habe quasi ein Wochenende durchgesoffen und habe nur noch darauf gewartet, bis das nächste Wochenende wiederkommt. Und jetzt habe ich quasi mehr Sinn im Leben. Ich gehe zur Kirche regelmäßig, ich bin in der Jugend aktiv. Unternehmen mit der Jugend immer Sachen.
Um nochmal zur Krankheit zurückzukommen, was hat dir eigentlich in schwierigen Situationen Halt gegeben?
Meine Eltern, die Bibel, Gott selber.
Gab es auch etwas im Verhalten deiner Nächsten, in ihren Worten oder Taten, was dir nicht gefallen hat? Vielleicht hat dich etwas demotiviert.
Also, wie gesagt, ich war früher eher der Draufgänger-Typ und jetzt konnte ich nicht viel machen, beziehungsweise gar nichts mehr machen. Und die haben es vielleicht nicht in Worten gefasst, aber ich habe mich immer unnütz gefühlt und es war schwer.
Was können denn Menschen ohne Krankheit, ohne körperliche Leiden von dir lernen?
Also direkt von mir vielleicht nichts, aber vielleicht von der Situation her. Seid immer dankbar, dass ihr gehen könnt, dass ihr eure Hände bewegen könnt, dass ihr arbeiten könnt.
Wenn man die Krankheit als Lernprozess sieht, wer kann denn alles von einer Krankheit lernen und was kann man aus so einer Situation eigentlich lernen, mitnehmen?
Also, dass man nicht alles kann, dass man auch mal Hilfe braucht, das konnte ich lange nicht akzeptieren, dass ich Hilfe brauche. Und das ist menschlich, dass man nicht alles kann. Und halt ich als Sturkopf, ich konnte es lange nicht verstehen, dass mir starken Bullen irgendjemand helfen muss.
Das heißt, wir brauchen einander, wir brauchen auch Gemeinschaft und auch Ratschläge voneinander. Peter, hast du vielleicht einen Rat an Leute, die ganz plötzlich schwere Krankheiten bekommen, die durch einen Unfall tiefes Leid erfahren?
Also, was mir geholfen hat, war immer den Kopf hochzuhalten und Ratschläge annehmen, auch wenn es schwer war, und auch mal nach Gottes Willen zu fragen.
Wie erfährst du den Willen Gottes im Alltag?
Ein kleines Beispiel, wenn ich will immer rausgehen, irgendwas machen. Und sei es eine Schubkarre schieben, kann ich nicht mehr. Und da muss ich halt mich erst hinterhaken, warum geht das nicht? Und dann muss ich zugeben, das waren doch damals, wäre ich nur gehorsam gewesen.
Ist denn die Frage nach dem, warum in der Krankheit nicht etwas Schweres?
Es ist sehr schwer, aber man muss auch mit dem klarkommen, was Gott einem zugeordnet hat.
Also Peter, ich habe dich kennengelernt als sehr aufgeschlossenen, ja irgendwo auch sehr dynamischen jungen Mann. Du reist zum Beispiel sehr gerne. Welche Länder bereist du gerne?
Also Kanada bereise ich gerne. Im Winter gibt es da viel Schnee, im Sommer ist das Wetter auch entsprechend wärmer wie hier. Ich war noch nicht viel unterwegs, war bis jetzt nur in Kanada, USA und ein paar Nachbarländer von Deutschland, aber das ist ja nicht nennenswert.
Welchen Dienst in der christlichen Gemeinschaft übernimmst du eigenverantwortlich?
Also ich motiviere unsere Jugend, damit wir sonntags, mittags immer zu unseren kranken, alten, schwachen Mitgliedern fahren und sie besuchen, ein bisschen ermutigen, ein paar tröstende Worte zu sagen. Das ist, was ich gerne mache. Ich bin jetzt dafür nicht verantwortlich oder so, ich mache das aus Eigeninitiative.
Hattest du das auch vor deiner Krankheit gemacht?
Nein.
Peter, danke dir für das Gespräch und ja, du hast dich bereit erklärt, dieses Interview zu geben.
Kein Ding, gern geschehen.
Peter ist seit seinem Unfall körperlich beeinträchtigt. Trotz dieses Handicaps ist der mittlerweile 30-Jährige aktiv und missionarisch viel unterwegs. Der christliche Glaube tröstet und stärkt ihn. Das war nicht immer so. Der Unfall, ein wundersamer Heilprozess und weitere Erlebnisse führten Peter zu dem Heiland der Seelen, zu Jesus Christus. Peter lässt uns in seiner Erzählung teilhaben an seinem Leben, an Freude und Leid, an Zuversicht und Verzweiflung. Ich wünsche Peter alles herzlich Gute für seinen weiteren Lebensweg. Und wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen möchten, können Sie es gerne tun. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Das mobile Recording-Team freut sich auf ein Gespräch mit Ihnen.
Das Wasser im Hafen an der irischen See ist aufgewühlt. Seit Tagen fegt ein Sturm über die Küste. Da, plötzlich hört man Hilferufe. Ein Mann ist in das Hafenbecken gefallen. Einige Menschen bleiben stehen, aber wie sollen sie helfen? Unschlüssig richten sich die Blicke aller auf den jungen Fischer, der am Kai steht. Er gilt als der beste Schwimmer weit und breit.
John!
Bestürmen die Leute ihn.
John, rette ihn!
Aber John rührt sich nicht. Er steht nur herum und beobachtet die Szene. Unterdessen kämpft der Mann im Wasser mit letzter Kraft gegen die Wellen.
John, rette ihn!
Doch scheinbar ungerührt blickt der Fischer auf die Szene im Hafenbecken, wo der Verunglückte soeben zum ersten Mal untergeht. Fassungslos starren die Leute auf John, der reglos an der Kaimauer verharrt. Gerade taucht der Unglückliche wieder auf und rudert mit den Armen verzweifelt in der Luft. Und wieder rufen sie, John, warum rührst du dich nicht? Inzwischen hat John die Mütze abgelegt und zieht sich die Seemannsstiefel von den Füßen. Zornig schauen die Menschen auf dieses sonderbare Verhalten. Gemächlichkeit ist doch jetzt wirklich nicht angebracht. Als der Ertrinkende erneut untergeht, springt John ihm mit einem mächtigen Satz nach, packt ihn und schleppt den Bewusstlosen an Land. Hilfreiche Hände strecken sich ihm entgegen und bald hat er das Bewusstsein wiedererlangt. John, warum hast du gezögert? Erst musste er mit seiner Kraft am Ende sein, war die Antwort. Sonst hätte er uns beide hinabgezogen. Auch die Rettung, lieber Hörer, von unseren Sünden gelingt nicht in eigener Kraft. Dazu müssen wir uns vorbehaltlos dem Retter Jesus Christus anvertrauen. Gott helfe uns dabei.
Wo ist Anton? Herrnhut ist ein kleiner Ort in der Oberlausitz in Sachsen, der 1732 für ca. 100 Jahre zu einem Brennpunkt der Weltmission wurde. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Reformation brannte eine ganze Gemeinde für die weltweite Mission. Der Besuch eines exotischen Ausländers in der in Herrnhut ansässigen christlichen Gemeinschaft führte zu einer Erweckung und löste eine weitreichende Missionsbewegung aus. Anton, der Kammermoor. Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, lebte von 1700 bis 1760. Er traf bei einem Aufenthalt am dänischen Königshaus einen, wie man sie zur damaligen Zeit nannte, Kammermoor, namens Anton. Dieser kam aus einer Kolonie Dänemarks in Übersee und diente am Königshaus in Kopenhagen. Bereits als junger Mann hatte er Sehnsucht bekommen nach der Gemeinschaft mit Gott, aber erst in Dänemark hörte er das Evangelium so, dass er es verstehen und annehmen konnte. Zinzendorf war von dieser Begegnung mit Anton so beeindruckt, dass er ihn zu sich nach Herrnhut einlud. Der Besuch des schwarzhäutigen Anton Ende 1731 löste unglaubliches Erstaunen bei den Bewohnern aus. Noch nie hatten die Christen dort einen Farbigen gesehen. Nach einem Gemeindeabend gab Anton sein Zeugnis und berichtete von dem schrecklichen Zustand der Sklaven auf der Karibikinsel St. Thomas und von ihrem sehnlichsten Wunsch, Gottes Wort zu hören. Bisher hätten sie aber keine Möglichkeit gehabt, diese Botschaft zu hören. Nach diesem Missionsbericht wollten viele aus der Gemeinde sich spontan aufmachen auf diese allen bis dahin unbekannte und weit entfernte Insel. Zwei Männer wurden ausgelost, die sich aufmachen durften, um den Sklaven dort das Evangelium zu bringen. David Nitschmann, ein Töpfer aus Franken, und Johann Dober, ein Zimmermann aus Mähren. Diese reisten kurze Zeit später aus. Sie wussten nicht, ob sie jemals zurückkehren würden, und sie waren sogar bereit, als Sklaven zu arbeiten, um die einheimischen Sklaven mit dem Evangelium zu erreichen. Nach mehrmonatiger Schifffahrt kamen sie Ende 1732 auf St. Thomas an. In der Folge kamen innerhalb von nur 30 Jahren über 2000 Sklavenarbeiter zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und ließen sich taufen. Einige Zeit später zählte sich mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung zur Gemeinde Jesu. Wo ist Anton heute? Das Zeugnis eines Ausländers an einem ganz normalen Gemeindeabend führte zu einer jahrzehntelang andauernden Missionsbewegung, die unerreichten Menschen in vielen Teilen der Welt das Evangelium brachte. Und heute? Wie sieht es heute in der Welt aus? Von den über 12.000 verschiedenen Volksgruppen sind mehr als 3.000 mit dem Evangelium noch nicht erreicht worden. In vielen Volksgruppen gibt es nur eine geringe Zahl an einheimischen Christen. Andererseits gab es noch nie in der Geschichte eine solche weltweite Mobilität wie heute. Menschen aus den meisten Völkern der Erde begegnen uns in den Fußgängerzonen, in unseren Städten, in den Hörsälen der Universitäten und in den Flüchtlingsunterkünften am Rande der Stadt. Wo ist Anton? Wird Anton heute noch in die Gemeinde eingeladen? Jesus Christus bekannt machen. In dem kleinen Ort Herrnhut brach durch die Missionsarbeit eine Erweckung aus. Hier brannten nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Gemeinde für die Weltmission. Die ausgesandten Missionare zogen los, ohne irgendwelche Strategien für eine erfolgreiche Arbeit in der Tasche zu haben. Diese einfachen Handwerker und Bauern kannten nur das eine Ziel, dass die Heiden viel von unserem Heiland erfahren, wie Graf von Zinzendorf es formuliert hatte. Als Antriebsfeder für die Mission reichte das Wissen, dass es irgendwo in der Welt noch Menschen gibt, die nicht glauben können, weil sie bisher nichts von Jesus Christus hören konnten. Keine oberflächliche Missionsarbeit. Ohne finanzielle Absicherung und nur auf ihre Hände Arbeit angewiesen, machten sich in den Folgejahren Hunderte von Missionaren auf den weiten und gefahrvollen Weg über alle Weltmeere und in alle Klimazonen. Gezielt wirkten sie dort, wo sonst noch niemand missioniert hatte, und suchten die bis dahin mit dem Evangelium unerreichten Volksgruppen auf. Mit einer großen Opferbereitschaft gingen sie zu den Sklaven und anderen besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Immer galt ihre Aufmerksamkeit dem Einzelnen. Graf von Zinzendorf sah bereits Mitte des 18. Jahrhunderts die Gefahren übertriebener Missionsziele und warnte ausdrücklich davor, ganze Nationen zu bekehren, aber nicht viele Jünger zu machen. Zinzendorf schrieb einmal: Der unbekehrten Heiden oberflächliche Christianisierung ist ein Werk des Teufels und sie werden danach unglücklicher und unseliger. Mission soll vor allem in die Tiefe gehen und nicht in die Weite. Sie soll gute Früchte tragen und nicht rasche Erfolge aufzeigen. Zinzendorfs Missionstheologie war von einer großen geistlichen Weite geprägt. Welcher Konfession die bekehrten Heiden sich später anschlossen, war ihm letztlich nicht so wichtig. Er wusste Gott in vielen Gemeinden am Werke. Der Dienst der Einheimischen. Zinzendorf und in seiner Nachfolge den Missionaren der Herrnhuter Brüdergemeine ging es nicht um die systematische Gründung von Gemeinden, sondern um die Gewinnung von Erstlingen. Die zum Glauben an Jesus gekommenen einheimischen Menschen sollten sich dann der weiteren Missionsarbeit in ihren Volksgruppen widmen. Wir suchen Erstlinge aus den Nationen, und wenn wir deren 2 bis 4 haben, so überlassen wir sie dem Heiland, was er durch sie tun will. Die Missionare dieser früheren Generationen wussten, dass Gott schon lange vor ihnen an den Menschen gearbeitet hatte, dass sie also immer nur Zweite waren. Den eigentlichen Missionar erkannten sie in Jesus Christus und dem Wirken des Heiligen Geistes. Wertschätzung für die Völker. Die Missionare brachten der jeweiligen Kultur der verschiedenen Volksgruppen eine große Wertschätzung entgegen. In der Regel passten die Missionare sich auch persönlich der Lebensweise der Einheimischen an oder übernahmen diese sogar. Es gibt zahlreiche Zeugnisse darüber, dass die Missionare die vermeintlich überlegene Kultur des christlichen Abendlandes ausgesprochen kritisch sahen. So viele Entwicklungen unter Christen in der westlichen Welt und die weltweite Verbreitung so vieler Entgleisungen machen oft die mühsame Missionsarbeit unter den Völkern kaputt. Wenn wir die Missionsbewegungen früherer Zeiten anschauen, dann sehen wir, dass Missionare, die in die Welt hinausgesandt wurden, überwiegend einfache Handwerker ohne jahrelange Vorbereitungen, gaben sie ihr Leben als Opfer und hatten in der Regel nur ein Hinfahrtsticket aufs Missionsfeld gelöst. Erweckung durch Mission. Zinzendorf war es wichtig, dass die Gemeinde in der Heimat immer wieder durch Missionsberichte geistlich erweckt wurde. Er wusste, dass die Gemeinde durch das Geschehen in der Mission belebt und der Horizont für das Evangelium geweitet wurde. Mission und Gemeinde sind keine Einbahnstraßen. Fast 300 Jahre später erstaunt es mich, mit welch visionärer Kühnheit bereits Zinzendorf wusste, dass die europäische Christenheit angesichts ihrer Säkularisierung eines Tages der geistlichen Erneuerung aus der dritten Welt bedürfen würde. Vielleicht, wenn alle die Lande, darinnen jetzt die Christen wohnen, ganz wieder zu Heidentum geworden sind, alsdann wird die Stunde von Afrika, Asien und Amerika kommen, in die Nationen hinein. Kommt zu uns. Europa ist längst an diesem Punkt angekommen. So gehören manche Teile Ostdeutschlands mittlerweile zu den atheistischsten Gebieten Europas und müssen völlig neu missioniert werden. Wie viel Säkularisierung ist in den ehemals blühenden Gemeinden Europas angekommen? Gibt es noch Hoffnung? Ja, die gibt es. Wir brauchen viele neue Antons, die durch ihr Zeugnis unsere Herzen bewegen. Gemeinde braucht Mission. Gemeinde braucht Antons, um wach zu werden für Jesus Christus. Ein Bericht von Friedemann Wunderlich. Kommt zu uns, ihr aus den warmen Ländern, ihr aus den armen Ländern. Was wir euch brachten, das brauchen auch wir.
Ja, schönen guten Tag, Schwester Gerlinde hier im Sprachlabor.
Guten Tag, Alexander.
Schwester Gerlinde, Sie waren im Ausland unterwegs, ziemlich lange sogar. Als Missionarin sind Sie ja nach Japan gegangen und jetzt wollen wir Ihnen einfach ein paar Fragen stellen. Ich denke, das ist recht interessant für die Zuhörer.
Dankeschön.
Sie sind ja 1949 hier in Sulzbach-Rosenberg zur Welt gekommen und nach Ihrer Schullaufbahn haben Sie sich entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Was war eigentlich der Anstoß dazu?
Der Anstoß dazu war eine Adventskonferenz in Gunzenhausen. Eine meiner Freundinnen hat gesagt, also dass du den Glauben ablehnst, das finde ich irgendwie nicht logisch, denn du kennst die Bibel nicht, du kennst Gott gar nicht. Geh doch mal mit zur Adventskonferenz. Und dann bin ich mitgegangen und dann habe ich gemerkt, dass mein Leben so, wenn es so weiterläuft, auf die Hölle zuläuft. Und ich mit Sicherheit in die Hölle kommen, weil mir während dieser Predigt Dinge eingefallen sind, die ich also lieber versteckt hätte, aber Gott ja alles weiß. Und außerdem habe ich gemerkt, dass Gott in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat und dass das eigentlich die größte Sünde ist, sich nicht um Gott zu kümmern und selber zu tun, als ob ich der Gott meines eigenen Lebens wäre.
In welchem Alter waren Sie da?
Da war ich 14. Und dann habe ich hinterher nach diesem Gottesdienst mit einer Diakonisse gesprochen, ob sie mir nicht helfen könnte, wie ich mit Gott ins Reine kommen kann. Und dann hat sie mich mit auf ihr Zimmer genommen und hat gesagt, du sprichst einfach Jesus Christus an, bittest ihm, dir alle deine Sünden zu vergeben und bittest ihn, ab jetzt in deinem Herzen zu wohnen und als Herr in deinem Herzen zu regieren. Und dann habe ich ein sehr holpriges Gebet gesprochen. Danach hatte ich solch einen Frieden im Herzen und solch eine Freude, das ist unbeschreiblich. Und ich wusste, wenn ich heute sterbe, dann komme ich nicht in die Hölle, sondern zu Gott, weil er jetzt in meinem Herzen wohnt und mir alles vergeben hat. Dann habe ich angefangen, ganz viel Bibel zu lesen. Und für mich war der größte Beweis, dass das echt war, was ich erlebt habe, der, dass ich auf einmal mich mit einer Mitschülerin, mit der ich mich immer verprügelt habe, auf einmal sehr gut verstanden habe. Und dass ich an sie auch Gottes Liebe weitergeben konnte.
Wie ging es dann in der Ausbildung im Mutterhaus? Wie haben Sie sich dazu entschlossen?
Ja, ich wollte eigentlich unbedingt heiraten und Kinder kriegen und war im Internat in Gunzenhausen. Und dann bin ich nach Sulzbach-Rosenberg gekommen zur Konfirmandenfreizeit. Und dann durften wir uns den Konfirmationsspruch selbst aussuchen. Und ich habe dann den, den ich mir gewünscht habe, nicht bekommen, sondern der Herr Pfarrer Hammer, der hat mir einen Konfirmationsspruch gegeben, mit dem ich gar nichts anfangen konnte.
Aha, welcher war das?
Und das war Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Mhm. Und da war ich total enttäuscht von meiner Konfirmation. Und das war also Ostern. Und in den Sommerferien bin ich wieder nach Hause gekommen aus dem Internat und dann sagte meine Mutter, du kannst das Berichtsblatt von der Hensoldshöhe lesen, ich bin gleich fertig mit Mittagessen kochen. Und dann habe ich gesagt, von Gunzenhausen komme ich gerade, was da läuft, das weiß ich, und habe das Blatt umgedreht. Und hinten drauf standen die Todesanzeigen der Schwestern, die verstorben sind. Und da stand mein Konfirmationsspruch drunter. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und irgendwie war in mir die Frage, Gott wird doch nicht wollen, dass ich Diakonisse werde und eine Lücke ausfülle. Dann habe ich gedacht, naja, aber das kann auch reiner Zufall sein. Mhm. Und um das Ganze sozusagen abzuwenden, habe ich gebetet, lieber Herr, wenn du willst, dass ich Diakonisse werde, dann muss irgendjemand zu mir sagen, bist du bereit, dem Herrn als Diakonisse zu dienen? Das darf aber kein Pfarrer sein, das darf keine Diakonisse sein und das darf niemand sein, der mich kennt. Naja, und wieder in Sommerferien bin ich mit meiner Mutter und Verwandten zur Silberhütte gefahren. Das ist im Fichtelgebirge bei Flossenbürg. Mhm. Und da war ein großes CVM-Treffen. Da saßen wir alle im Freien, so auf einer schrägen Wiese. Und ich saß ganz vorne vom Redner aus links. Und das war Herr Pfarrer Heimbucher, der Präses vom CVM. Und Herr Pfarrer Heimbucher hat während seiner Predigt unterbrochen und hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber der Heilige Geist lenkt mich jetzt, dass ich frage, und hat auf mich gedeutet, bist du, junges Mädchen, bereit, dem Herrn als Diakonisse zu dienen? Und dann wurde mir richtig schlecht vor Schreck.
Aha, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, und dann habe ich in meinem Herzen natürlich gekämpft und habe gemerkt, ich habe Gott diese Bedingung gestellt, weil ich einfach nicht gehorchen wollte und habe mich dann bei Gott entschuldigt für meinen Ungehorsam. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn Gott das will, dann werde ich gleich Diakonisse nach der Schule und bin deshalb mit 17,5 Jahren schon eingetreten.
Schwester Gerlinde ist mit 17 Jahren in das Diakonie-Mutterhaus eingetreten, um fortan den Weg mit Gott zu gehen. Sie hörten den ersten Teil des umfangreichen Interviews mit Schwester Gerlinde Fuchs. In den weiteren Teilen wird es darum gehen, wie sie in Japan zurechtgekommen ist und wie sie auch das Evangelium von Jesus Christus verkündigt hat. Davon hören Sie in den nächsten Sendungen von Mikros Dynamis noch etwas mehr.
Psalm 142. Eine Unterweisung von David. Ein Gebet, als er in der Höhle war. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus, meine Not tue ich kund vor ihm. Wenn auch mein Geist in mir verzagt, du kennst meinen Pfad. Auf dem Wege, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Blicke zur Rechten und sieh, es ist keiner da, der mich kennen will. Entschwunden ist mir jeder Zufluchtsort, niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich aufgeschrien, Herr, und gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Lande der Lebenden. Merke auf mein Weglagen, denn ich bin sehr schwach und heruntergekommen. Entreiße mich meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu stark. Führe meine Seele aus dem Gefängnis, dass ich danke deinem Namen. Die Gerechten werden sich um mich scharen, weil du mir wohlgetan hast.
Mikros Dynamis und Alexander verabschieden sich von allen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Bis dahin, alles herzlich Gute!